Deutschlandfunk. Der Tag.
Leichte Signale der Annäherung senden die Ukraine und Russland aus bei ihren Friedensgesprächen heute in Istanbul. So oder so ähnlich geht es seit heute Nachmittag über die Live-Ticker. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann analysiert diese Signale auch gleich genauer und, kleiner Spoiler, je länger er analysiert, desto weniger optimistisch fällt seine Einschätzung aus. Hören wir gleich. Und wir hören unsere Kollegin Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai, die bald schon wieder in den Lockdown muss, weil China auch im Jahr 3 noch an seiner No-Covid-Strategie festhält. Warum China das macht und warum es dort immer noch keinen Plan B gibt, auch das ist heute Thema in der Tag an diesem Dienstag, den 29. März 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Es ist 16.02 Uhr, um genau zu sein. Die sogenannten Friedensverhandlungen in der Türkei oder diese Runde der Friedensverhandlungen ist ungefähr seit 1,5 Stunden vorbei. So, und jetzt stehen wir da und schauen auf die Ergebnisse. Und das machen wir mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann, der jetzt dankenswerterweise in der Leitung ist. Hallo Florian.
Hallo.
Du Florian, niemand war eigentlich optimistisch im Vorfeld dieser Verhandlungsrunde in Istanbul. Das war zumindest mein Eindruck, ich habe wenig optimistische Stimmen gelesen und gehört. Würdest du sagen, da ist heute doch etwas mehr Bewegung reingekommen als gedacht?
Ja, das würde ich schon sagen, weil die Ukraine eben schon eine Art Vertrag vorgelegt hat, der schon relativ umfassend ist und der schon sehr viele Punkte berücksichtigt, die man dann letztendlich bei einem Friedensvertrag auch berücksichtigen müsste. Aha. Genau, deswegen, ich meine, die russische Seite hat den Vertrag jetzt entgegengenommen, hat gesagt, oder diesen Entwurf oder diese Vorschläge und hat gesagt, sie wird sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorlegen.
Immerhin. Welche neuen Vorschläge liegen denn jetzt von der ukrainischen Seite auf dem Tisch, die vorher noch nicht so konkret da lagen?
Ja, sie hat jetzt das präzisiert, was Präsident Volodymyr Zelensky schon öfter angesprochen hat. Er sagt, wir können verzichten auf einen NATO-Beitritt oder auf den Versuch in absehbarer Zeit der NATO beizutreten und ein neutrales Land bleiben. Oder das sogar eben dann festzurren, dass wir quasi ständig ein neutrales Land dann auch bleiben. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber eben Sicherheitsgarantien. Es darf eben nicht mehr passieren, dass jemand auf die Idee kommt, uns anzugreifen und glaubt, er könnte unser Land erobern, so wie das eben Russland jetzt getan hat. Und was können eben diese Sicherheitsgarantien sein, wenn die Ukraine nicht der NATO angehört? Ja, das hat eben die ukrainische Delegation heute ein bisschen präzisiert. Also sie hat gesagt, es sollen mindestens 5 Länder als Garanten auftreten, die uns im Fall eines Angriffs dann beiseite stehen. Und da wurde dann auch relativ konkret formuliert, wie die beiseite stehen sollen. Es soll ähnlich effektiv sein, so wurde es formuliert, wie eine NATO-Mitgliedschaft auch aussehen würde. Dass also diese Länder, die auch NATO-Mitglied sind, dann der Ukraine helfen müssen und für die Ukraine auch kämpfen müssen.
Also so etwas wie der berühmte Artikel 5 der NATO. Welche 5 Länder wären das? Die USA?
Ja, da wurde jetzt eine ganze Reihe von möglichen Ländern genannt. Da wurde die USA genannt, auch Großbritannien, auch China, Frankreich, Türkei, Deutschland. Also es wurden alle möglichen genannt. Sogar Russland wurde dann genannt, merkwürdigerweise. Das habe ich dann auch nicht verstanden an der Stelle, wie also der Präsidentenberater Podolyak jetzt ausgerechnet, oder nein, es war David Archamia, genau, der Chef der Präsidentenpartei im Parlament, auf die Idee kommt, hier noch Russland zu erwähnen. Aber ja, es sollen also mindestens 5 sein und 5 schlagkräftige Länder, die dann eben diesen Beistand leisten und mit denen es auch schon mit einigen von ihnen genannt, welche wurde nicht genannt, aber mit einigen von ihnen soll es da auch schon Gespräche gegeben haben.
Okay. Dazu muss man natürlich sagen, mit Sicherheitsgarantien hat die Ukraine schlechte Erfahrungen gemacht. Stichwort Budapester Memorandum kann man hier nochmal ganz kurz anmerken. 1994 hat die Ukraine alle ihre Atomwaffen abgegeben im Gegenzug für Sicherheitsgarantien. Was die wert gewesen sind, das sehen wir ja jetzt gerade. Florian, welche Vorschläge macht die Ukraine in Bezug auf den Donbass oder die Krim?
Ja, die sollen ausgenommen sein, diese Gebiete von den Sicherheitsgarantien. Also wenn die Ukraine jetzt auf die Idee kommen sollte, da irgendwie anzugreifen oder so, auf der Krim militärisch, dann würden diese Sicherheitsgarantien nicht gelten. Also dann müssten diese Länder, die der Ukraine beistehen müssen, im Angriffsfall ihr nicht helfen. Und das gilt eben für die Krim und es gilt für die Gebiete des Donetsk-Becken, die eben vor dem 24. Februar von sogenannten Separatisten gehalten wurden. Russland hat die ja zunächst mal initiiert, angeleitet, unterstützt und hat dann ja auch kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine diese Gebiete als selbstständige Staaten anerkannt. Zur Krim soll es so sein, dass es einen Dialog geben soll zwischen der Ukraine und Russland. Für mindestens 15 Jahre soll die Ukraine garantieren, dass sie nicht versuchen wird, die Halbinsel militärisch zurückzuerobern. Also so lange gibt man sich sozusagen Zeit, um den Status der Krim zu klären, was dann quasi ein Zugeständnis von beiden Seiten ist. Also die Ukraine gesteht zu, dass es tatsächlich dazu kommen könnte, dass die Krim auch völkerrechtlich von ihr abgetrennt wird. Und Russland würde damit auch zugeben, dass die Krim im Moment eigentlich noch nicht wirklich zum russischen Staatsgebiet gehört, was ja im Moment von Moskau so behauptet wird. Mhm. Und beim Donetsk-Becken ist es dann ein bisschen anders. Also da soll es dann nochmal, das ist noch gar nicht geklärt worden oder steht noch gar nicht drin in diesem Vorschlag, sondern das soll dann erst bei weiteren Verhandlungen dann auf höherer Ebene besprochen werden.
Okay, aber das heißt natürlich auch, dass Russland als unabdingbare Forderung sich erstmal zurückziehen müsste auf den Stand vom vor dem 24.02.2022, vor Kriegsbeginn.
Genau, das gehört auch mit dazu, dass es in der Ukraine eine Volksabstimmung dann auch geben muss über diese Vereinbarung, bei der es eine Mehrheit geben muss, sonst kann sie nicht in Kraft treten und wiederum dieses Referendum kann, so sieht es die Ukraine, nur dann stattfinden, wenn sich die russischen Truppen zurückziehen auf den Stand, wie du gesagt hast, vor dem 24. Februar, denn sonst könne gar kein ordentliches Referendum stattfinden, das dann auch wirklich rechtlich Bestand hat mit russischen Besatzungstruppen in Teilen der Ukraine.
So, wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen und auf uns wirken lassen, dann scheinen das ja durchaus weitreichende Vorschläge zu sein aus ukrainischer Sicht, aber auch durchaus realistische Vorschläge mit einigen Entgegenkommen auch gegenüber der russischen Seite. Gibt es da aus Russland irgendeine Kompromissandeutung?
Also was es bisher gibt aus Russland, ist die Erklärung, sage ich mal, des Vizeverteidigungsministers Alexander Fomin, der auch Teil der russischen Verhandlungsdelegation ist, dass Russland seine Kampfhandlungen beschränken werde jetzt in Richtung Kiew, ist in Anführungszeichen, das ist also ein Zitat, in Richtung Kiew und in Richtung Tschernihiw. Und das soll quasi ein Zeichen des guten Willens sein. Das ist also kein Waffenstillstand oder so, sondern als Zeichen des guten Willens, um Vertrauen für weitere Verhandlungen zu schaffen, werde man jetzt eben hier die Kampfhandlungen reduzieren, in diesen beiden Gebieten eben. Das war die Aussage, die in der Ukraine aber so aufgefasst werden dürfte, dass es eben kein Zugeständnis ist von russischer Seite, sondern dass Russland schlicht und ergreifend im Moment gar nicht die Mittel hat, zum Beispiel eben die Hauptstadt Kiew anzugreifen. Und das ist ja da in den vergangenen Tagen, wir haben es ja auch gesehen und immer wieder berichtet, eher in die umgekehrte Richtung gegangen ist und die ukrainische Armee hier Boden gut gemacht hat. Aber es wird jetzt eben so verkauft, ja, dass man eben hier zumindest guten Willen zeigt. Wie man zu den Verhandlungen, wie man zu dem Vorschlag der Ukraine steht, dazu gibt es keine Aussagen. Da gibt es nur die Aussage, man werde das eben Wladimir Putin vorlegen.
Also eher ein Eingeständnis der russischen Seite, dass man sich bös verkalkuliert hat mit dem Plan, die gesamte Ukraine und vor allen Dingen die Hauptstadt einzunehmen.
Ja, das kann man wohl so sagen. Also zumindest stillschweigend ist das Eingeständnis da, dass wir uns hier
verkauft
übernommen
als große
haben.
Geste.
Verkauft als große Geste des guten Willens,
ja. Richtig. Okay, hat Russland denn zumindest verbal etwas abgerüstet? Hält sie, die Russische Föderation, hält Putin noch an der sogenannten Entnazifizierung der Ukraine fest?
Ja, das ist jetzt auch ein bisschen das Problem, dass wir eben auf russischer Seite hier eine Delegation, Verhandlungsdelegation haben, die nicht besonders gut besetzt ist. Also Leiter ist der Berater des russischen Präsidenten für Geschichts- und Kulturfragen und dann ist da eben noch ein Vizeverteidigungsminister auch mit drin. Das heißt, wir haben keine Aussage von den wirklich wichtigen Politikern aus Russland und schon gar nicht vom Allerwichtigsten, also von Wladimir Putin. Und er hat sich bisher in keiner Weise irgendwie konziliant gezeigt. Also er war in allen Reden und allen Aussagen, die er getätigt hat in den vergangenen Wochen, immer wieder knallhart. Und man behalte fest an den Plänen, die man eben schon am Anfang des Krieges verkündet hat. Und da gibt es bisher keine verbalen Abstriche. Und das wird auch das Problem sein bei diesem Vorschlag der Ukraine. Denn wenn das so umgesetzt würde, dann würde Russland danach schlechter dastehen als vor dem 24.02., ganz klar. Denn dann würde die ganzen Territorien, die man jetzt erobert hat, wieder abgeben. Vor allem jetzt am Asowschen Meer, dieses ganze Stück. Und auch bei Cherson, wo man sich hier Richtung Nord, von der Krim aus Richtung Nordwesten hochgekämpft hat. Man müsste das eben wieder zurückgeben, von dort abziehen und hätte eigentlich im Gegenzug gar nichts bekommen, sondern nur, dass die Ukraine jetzt zusätzlich auch noch Sicherheitsgarantien bekommt von westlichen Staaten und man also dann weniger Chancen hat, die Ukraine jemals zu unterwerfen, was ja offensichtlich der Plan von Putin war.
Also dann doch ein Angebot, das Putin wahrscheinlich nicht annehmen kann, nicht annehmen wird. Welche Option hat Russland dann?
Ja, Russland hat die Option, die Verhandlungen jetzt eben nur instrumental zu verwenden und so zu tun, als würde man jetzt eben hier einen Frieden suchen, aber eben mit dem Ziel, eigentlich nur Zeit zu schinden, jetzt sich wieder zu regruppieren, besser aufzustellen für einen neuen Angriff, bei dem man dann gewisse Fehler, die man beim ersten Mal jetzt gemacht hat, dann eben nicht mehr wiederholt und mit größerem Erfolg durchkommt und gleichzeitig auch weiterhin die ukrainischen Städte mit Raketen beschießt und dadurch eben die ukrainische Zivilbevölkerung zermürbt, weitere Menschen auch aus dem Land treibt, die Wirtschaftskraft der Ukraine deutlich schwächt und die ukrainische Infrastruktur, die militärische Infrastruktur weiter zerstört und die Ukraine wehrunfähiger macht.
Aha. So, jetzt sind wir irgendwie relativ positiv gestartet in dieses Gespräch. So, und je länger wir sprechen, desto mehr habe ich irgendwie das Gefühl, so positiv ist es jetzt auch nicht, was da in Istanbul heute herausgekommen ist.
Ja, das stimmt, aber das liegt schlicht und ergreifend daran, an der Dynamik dessen, was passiert ist in den vergangenen Wochen. Russland hat die Ukraine überfallen auf dem ganzen Staatsgebiet. Überall sind Raketen eingeschlagen, es sind Abermillionen vertrieben worden, Städte sind dem Erdboden mehr oder weniger gleichgemacht worden. Und das sind einfach Dinge, die sich einfach jetzt auswirken. Also die kann man nicht mehr wegdiskutieren und auch nicht wegverhandeln. Und wenn man jetzt einen Vertrag hätte, der vielleicht ganz gut aussieht, dann wäre der gut gewesen, eben bevor das alles passiert ist. Aber jetzt hat man das Gefühl, ja, jetzt, wie soll es das jetzt, kann es das jetzt wirklich gewesen sein? Kann Putin jetzt einfach wieder abrücken? Müsste er dann nicht auch Milliarden, hunderte Milliarden Reparationen zum Beispiel zahlen an die Ukraine, die er zerstört hat oder nicht? Und auch auf der anderen Seite, auf Seite der Ukraine, da ist eine derartige auch Euphorie jetzt entstanden, dadurch, dass man eben dem Vormarsch der Russen standgehalten hat, dass man jetzt sogar eben in die Gegenoffensive geht. Über 90% sind der Ukrainerinnen und Ukrainer sind überzeugt, dass sie den Krieg gewinnen können. Auch dort könnte dieser Vertrag, obwohl er vor dem 24.02. gut ausgesehen hätte, könnte er jetzt auch auf Widerstand stoßen.
Das klingt so, als liefe das trotz der Gespräche am Ende doch eher auf einen Abnutzungskrieg hinaus, der noch lange dauern könnte.
Ja, mit Prognosen im Krieg ist es wirklich wahnsinnig schwierig, sagen ja alle Expertinnen und Experten. Krieg ist derart unvorhersehbar, weil er von so vielen Faktoren abhängt. Aber das ist auf jeden Fall, ja, es ist eine der wahrscheinlichsten Entwicklungsszenarien, dass der Krieg noch Monate wahrscheinlich weitergeht.
Es hieß im Umfeld dieser Gespräche, möglicherweise wäre doch bald ein direktes Gespräch zwischen Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, und Wladimir Putin möglich. Könnte das tatsächlich auf Grundlage dessen, was jetzt hier erarbeitet wurde, in Istanbul doch tatsächlich kommen, dass es dann doch noch irgendwie zu substanziellen Fortschritten kommt?
Ja, so hat es zumindest die russische Verhandlungsdelegation dargestellt. Sie hat gesagt, wenn wir tatsächlich jetzt einen Vertrag ausarbeiten, der dann auch vom Kreml gut geheißen wird, dann kann es zu einem Treffen dann auf höchster Ebene kommen. Volodymyr Zelensky, Wladimir Putin, und bei diesem Treffen könnte es eine vorläufige Unterschrift unter diesen Vertrag geben. Ja, allerdings ist das ja auch schon für Putin eine gefährliche Geschichte, sich mit eben Zelensky zu treffen. Denn dann hätte er seine Niederlage ja schon quasi auch eingestanden. Denn er spricht ja vom Kiewer Regime, von einer neonazistischen Regierung. Und wenn er jetzt sich dann hochoffiziell mit dem Vertreter dieser Regierung, die er eigentlich erklärtermaßen stürzen wollte, trifft, dann ist das ja auch schon ein Eingeständnis dessen, dass er mit seinen Plänen gescheitert ist.
Sprechen wir jetzt über Corona. Die Infektionszahlen in Deutschland und im Rest Europas, eigentlich fast überall in der westlichen Hemisphäre, die werden zurzeit ja eher zur Kenntnis genommen. Das Virus wird laufen gelassen. Man kann auch das hässliche Wort von der Durchseuchung in den Mund nehmen. Ob das jetzt der Königsweg ist, da kann man drüber streiten. Aber das andere Extrem ist China, wo es jetzt die Wirtschaftsmetropole Shanghai erwischt hat. Wieder Lockdown. Zuerst der eine Teil der Stadt, dann der andere. Mit Folgen auch für unsere neue Shanghai-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt, die ich eben erreicht habe. Wie erlebst du diesen Lockdown in Shanghai gerade? Es ist Stand jetzt, glaube ich, wo wir reden, 21.30 Uhr bei dir, also abends. Ist jetzt quasi, alle sind jetzt in ihren Wohnungen, inklusive dir, mehr oder weniger, und sitzen da hoch und trocken.
Genau, oder im Supermarkt. Also bei mir geht es ja jetzt erst am Freitag los und das ist wirklich so, ich war eben noch mal draußen und bin dann in Läden vorbeigegangen, dass die Regale halb leer gekauft sind und sich die Leute wirklich wie verrückt vorbereiten. Ich habe eben auch noch ein Geschenk von den Behörden bekommen. Die haben hier geklingelt und mir eine Packung Masken und 2 Zehnerpackungen Eier in die Hand gedrückt. Ja, weiß zwar noch nicht, was ich mit so vielen Eiern machen soll, aber gut.
Kannst ja dann vielleicht jeden Tag Pfannkuchen machen oder so oder Spiegelei. Aber auf den Straßen ist quasi nichts mehr los.
Also schon, es ist sehr interessant, hier aus dem Fenster zu gucken. Also es hat sich auch schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet, dass die Kontrolle stark zunimmt. Also was ich auf den Straßen sehe, das ist so viel Polizei, wie ich es noch nie gesehen habe. Viel Blaulicht. Ich laufe auch immer wieder an Häusern vorbei, die mit Polizeiabsperrband abgeriegelt sind, weil es dort positive Fälle gab. Denn man muss wissen, diejenigen, die positiv sind und auch deren enge Kontaktpersonen, die dürfen nicht zu Hause bleiben. Der kontaminierte Ort ist quasi Sperrgebiet und die Menschen werden in Isolationseinrichtungen gebracht mit Bussen und die werden dort für 14 Tage eingesperrt, beobachtet und auch jeden Tag getestet. Bei positiven Fällen kann das sogar auch noch länger sein. Also die Anspannung ist sehr groß. Ich sehe hier auch in den Straßen vermehrt Menschen mit diesen weißen Ganzkörperschutzanzügen durch die Straßen laufen und es fahren Busse hier durch die engen Straßen, wie ich es noch aus meiner Quarantäne kenne, als ich hier in China angekommen bin. Und da denke ich mir immer, ja, na hoffentlich kommen sie nicht zu uns.
Dann schauen wir mal auf die Zahlen. Wie ist denn die Corona-Situation in China gerade? Ich meine, wir haben hier in Deutschland ja Rekordinzidenzen, aber kein Kümmerz, so mehr oder weniger, so über 200.000 Fälle pro Tag. Wie ist das in Shanghai?
Es wurden ja zuletzt jetzt landesweit etwas mehr als 1.000 Corona-Infektionen am Tag gemeldet. Da sind jetzt aber die ganzen asymptomatischen Fälle gar nicht mit eingerechnet. Die zählt China ja offiziell gar nicht mit rein in die Statistik. Aber davon hat Shanghai zum Beispiel ganz besonders viele von diesen asymptomatischen Fällen, mehr als 4.000. Das ist auch das, weshalb die Behörden so nervös sind. Die wollen das unbedingt nachvollziehen können, alle Kontakte nachverfolgen, damit das nicht ganz aus dem Ruder läuft. Das Ziel ist es ja, wieder auf Null zu kommen, denn China hält an einer strikten Null-Covid-Strategie fest und das erklärt es auch, warum diese doch im Vergleich zu Deutschland relativ niedrigen Fallzahlen in China doch so ein großes Ding sind.
Warum No-Covid? Die Leute sind doch auch in China geimpft. Hat das Virus dann nicht so sehr seinen Schrecken verloren wie in Europa?
Also, dass Omikron irgendwann auch China trifft, war klar. Und stellt die Null-Covid-Strategie der Volksrepublik vor enorme Herausforderungen. Ja, die Menschen sind geimpft. China hat weltweit die meisten Menschen geimpft. Das ist ja auch irgendwie logisch, weil China ein Fünftel der Weltbevölkerung hat. Aber diese chinesischen Impfungen, es gibt ja hier 2 Anbieter, die sind nicht so wirksam wie unsere mRNA-Impfstoffe. Deswegen macht sich die Volksrepublik da auch Sorgen, auch weil viele ältere Menschen nicht geimpft sind. Wir wissen auch, dass diese Variante, die Omikron-Variante, ja leichter übertragbar ist und auch nicht so einfach zu entdecken ist, weil es so viele asymptomatische Fälle gibt und auch mildere Verläufe. Und deswegen sind die Behörden da sehr nervös. Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, was so möglich ist. Also man kann nicht sagen, dass das in Festlandchina nicht mehr funktioniert. Da wird ja mit allen Kräften versucht, gegen anzukämpfen. Und wir haben gesehen, jetzt in Shenzhen, eine wichtige Wirtschaftsmetropole im Süden Chinas, da gab es einen Lockdown, einen strikten Lockdown vorletzte Woche, und da sind die Zahlen, soweit man den Zahlen trauen kann, fast wieder bei Null. Also das scheint also noch zu funktionieren, aber es kommt natürlich mit enormen wirtschaftlichen Kosten, und auch die Menschen in China sind zunehmend genervt von den Maßnahmen, was für die Stabilität im Land natürlich auch nicht so gut ist. Und Stabilität ist ja das, was der Staats- und Parteiführung besonders wichtig ist.
Wenn du sagst, die Menschen sind wahnsinnig genervt. Das ist natürlich nachvollziehbar im jetzt dritten beginnenden Jahr der Pandemie, und es gibt wieder Lockdowns und Lockdowns. So, und bei genervten Menschen von Corona sehe ich natürlich große Demonstrationen vor meinem inneren europäischen Auge. Wie äußert sich das Genervtsein mit Regierungspolitik bzw. der Corona-Politik in China?
Ja, Proteste gibt es in China nicht. Das ist nicht möglich. Hier gibt es keine Presse und keine Meinungsfreiheit. Aber das kommt so unterschwellig durch, wenn ich hier Umfragen mache auf den Straßen oder mit meinen Bekannten spreche und auch in den sozialen Netzwerken. Da gehen halt immer wieder Geschichten viral. Zum Beispiel jetzt aktuell aus Shanghai. Letzte Woche ist eine Krankenschwester gestorben, und das nicht an Covid, sondern an einem Asthmaanfall. Das hat große Wellen geschlagen. Und zwar war die Notaufnahme im Krankenhaus wegen der Corona-Maßnahmen in der Stadt geschlossen, weil das Personal in die Massentestungen eingebunden war, und deshalb konnte sie nicht behandelt werden. Und da fragen sich die Menschen natürlich, was hat das für einen Sinn? Also was für einen Sinn haben Maßnahmen, wenn die dazu führen, dass an anderer Stelle Menschen sterben? Vor allem jetzt seit den Lockdowns, die Ende Dezember und dann Anfang Januar wegen der Delta- und Omikron-Variante in mehreren Städten verhängt wurden, gibt es sowas wie einen Stimmungswechsel, kann man schon sagen. Auch weil die Zahlen ja jetzt so hoch gestiegen sind wie seit 2 Jahren nicht mehr. Das heißt, die Menschen fühlen sich in die Zeit zurückversetzt von 2020 zu Beginn der Pandemie. Und das scheint einfach nicht aufzuhören. Im Gegenteil, es kommt immer wieder, die Lockdowns kommen immer wieder, und vor allem die kleinen Geschäfte, die Selbstständigen, die werden davon getroffen, die sind frustriert. Hier in Shanghai ist es jetzt mit diesem großen Lockdown, der in 2 Hälften aufgeteilt ist, dass die Menschen scheinbar verunsichert sind. Wie ich schon eben gesagt habe, die kaufen hier die Geschäfte halb leer. Das ist auch deswegen so, weil die Leute sich nicht so richtig sicher sind, ob man dem trauen kann, dass das wirklich nur 5 Tage jeweils dauert für eine Stadthälfte. In den vergangenen Wochen gab es ja immer schon wieder diese Absperrungen einzelner Wohnblocks, und da wurden oft aus 48 Stunden Lockdown dann doch 1 Woche oder 2 Wochen, und das hat sich in den Köpfen eingebrannt. Und natürlich auch die Bilder aus anderen Städten wie der Millionenmetropole in Xi'an im Januar, wo das wohl gar nicht gut funktioniert hat und die Menschen berichtet haben, dass sie zu wenig zu essen hätten.
Welche Pläne hat denn die Regierung, um aus dieser Endlosspirale von Lockdowns in China herauszukommen? Man kann die Leute ja verstehen, das kann ja wirklich nicht ewig so weitergehen.
Ehrlich gesagt gibt es da gar keine Pläne, also zumindest keine, die öffentlich gemacht werden. Es gab nur mal Andeutungen, Netzwerken von ziemlich ranghohen Wissenschaftlern, die meinten, dass China da an was arbeiten würde, an einem chinesischen Weg quasi aus der Pandemie. Aber was das genau bedeuten soll, das ist nicht klar.
Du hast es gerade schon gesagt, ein Problem sind die Impfstoffe in China, die eben keine mRNA-Impfstoffe sind und eben nicht so gut wirken gegen die Omikron-Variante. Wieso kaufen die Chinesen beispielsweise nicht BioNTech, Pfizer oder Moderna-Impfstoffe, von denen man weiß, dass die auch gegen die jetzt zirkulierenden Varianten zumindest eine gewisse Schutzwirkung haben und vor allem ja auch vor Hospitalisierung und schweren Verlaufen schützen? Warum machen sie das nicht einfach?
China hat ja immer noch Hoffnungen, einen eigenen mRNA-Impfstoff zu entwickeln. Das war bislang nicht erfolgreich. Im letzten Jahr stand auch mal kurz eine Zusammenarbeit mit BioNTech-Pfizer zur Debatte. Aber auch daraus ist nichts geworden. Man könnte ja meinen, China tut alles gegen das Virus, aber an der Stelle scheinbar nicht, beziehungsweise aus der ja, Perspektive anderer Länder heraus, die ja mit den mRNA-Impfstoffen gute Erfahrungen gemacht haben. Aber aus chinesischer Perspektive denke ich, China will einfach das Bild, das es über die 2 Jahre bei der eigenen Bevölkerung aufgebaut hat, wahren, dass China erfolgreich ist, dass Chinas Strategie erfolgreicher ist als die Strategie anderer Länder. Und im Grunde sehen die Menschen hier in China die extrem hohen Zahlen im Ausland und denken, ja, stimmt, in China läuft es gut und die Impfstoffe im Ausland scheinen ja nicht so gut zu wirken. Das ist so das Bild, was in den chinesischen Staatsmedien veröffentlicht wird.
Fassen wir zusammen. Wirtschaftlich problematisch, die Bevölkerung murrt. Wie lange kann China diesen No-Covid-Weg, diesen Zero-Covid-Weg noch durchhalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir wissen es nicht. Es gibt Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, die finden die Entwicklung sehr bedenklich. Die sagen, wenn China weiterhin an den strikten Maßnahmen festhält und die Lockdowns immer wieder kommen, dann wird China sein Wirtschaftsziel in diesem Jahr von 5,5% Wirtschaftswachstum nicht erreichen. Ich habe zum Beispiel auch mit der Chefökonomin der Hang Seng Bank hier in Shanghai gesprochen. Wang Dan heißt sie. Sie beschäftigt sich jeden Tag intensiv mit den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft im Land. Das ist ihr Job. Und sie sagt, wenn das so weitergeht, dann muss sich die chinesische Staats- und Parteiführung spätestens in der zweiten Jahreshälfte was einfallen lassen, die Strategie ändern oder der Wirtschaft arg unter die Arme greifen.
Eva Lambi-Schmidt war das erste Mal im Podcast, ne? Jetzt für dich hier.
Ja, genau.
Und du bist in deinem, das können wir noch verraten, du bist gerade, weil du darfst nicht in dein Studio. Ne? Das ist dein, das Studio, das ist in dem Teil, der schon abgeriegelt ist von Shanghai.
Nee, das Studio, das war jetzt schon bereits zweimal abgeriegelt innerhalb von 2 Wochen. Das liegt jetzt im Westen der Stadt, der noch nicht betroffen ist. Aber das wurde halt eben auch schon abgeriegelt. Ja. Und jetzt seit Montag gibt es so eine Regelung, dass ich einen negativen PCR-Test brauche. Und weil ich jetzt aber nonstop am Berichten bin, kann ich mich jetzt nicht mal eben 2 Stunden für so einen PCR-Test anstellen. Deswegen berichte ich jetzt aus dem Kleiderschrank.
Dann kannst du jetzt wieder rauskommen. Denn wir sind erstmal fertig für heute. Vielen Dank für deinen Einsatz.
Alles klar.
Und für alle Nicht-Radio-Profis, ein Kleiderschrank eignet sich deshalb so gut zum Sprechen fürs Radio, weil da der Schall so schön dumpf ist, fast wie im Studio. Ich habe mir allerdings immer eine Bettdecke über den Kopf gezogen. Geht auch. So, Schluss mit Nähkästchen. dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere Mailadresse für Feedback. Danke fürs Zuhören, sagt Philipp May. Bis bald.